Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Radio. Radio.
Medien und digitale Kultur.
1684. In den Mündern Europas faulen die Zähne vor sich hin.
Thomas Jedecke am Mikrofon. Guten Tag.
Und sie schmerzen. Dem Gepeinigten bleiben zwei Möglichkeiten. Entweder er lässt den Schmerz walten, oder er sucht einen Barbier oder Schmied auf, denn gelernte Zahnärzte gibt es erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts.
Zahnprobleme im 17. Jahrhundert, hier in einem Ausschnitt aus unserem Blockspiel der Woche, das wir Ihnen am Ende der Sendung wie immer ausführlich vorstellen. Das ist ein Thema heute. Außerdem bis 15 Uhr im Programm Jade Raymond, Superstar der Videogame-Szene, die kanadische Spieleentwicklerin im Porträt. Gut informiert einkaufen, der Internetratgeber utopia.de im Test und ins Netz gegangen, die Online-Aktivitäten der christlichen Kirchen in Deutschland.
Breitband. Topic.
Der Kirche sind in den letzten Jahren viele Menschen davongelaufen. Um Religion zu vermitteln, muss die Kirche aber da sein, wo die Menschen sind. Immer mehr Kommunikation läuft über das Internet. Hier wird gearbeitet, eingekauft, gespielt oder die große Liebe gesucht. Wie kann eine über Jahrtausende gewachsene, alteingesessene Institution wie die Kirche da mithalten? Welche Angebote machen die großen Volkskirchen und wo sind ihre Grenzen? Ein Bericht von Ralf Beider-Kellen.
Im Anfang war das Wort. Dieser erste Satz des Johannesevangeliums trifft für die christliche Religion neben seiner metaphorischen Bedeutung auch in seinem Wortsinn zu. Denn vermittelt wurde sie vor allem durch die Niederschrift des Wortes Gottes.
Die christliche Religion ist schon immer eine gewesen, die sich quasi der aktuellen Medien bedient hat.
Gunda Ostermann, Redakteurin der Webseite katholisch.de, bringt es auf den Punkt. Bereits der Apostel Paulus bediente sich des Mediums Brief. Im 15. Jahrhundert wurde die Bibel mittels Buchdruck massenhaft verbreitet. Und im vergangenen Jahrhundert wurde die gute Nachricht auch über Radio und Fernsehen verkündet.
Wenn die Kirche nicht mehr in ihrer Zeit lebt und in der Art und Weise, wie die Menschen leben, das wahrnimmt, dann haben wir ein Problem. Dann erfüllen wir unseren Auftrag nicht.
Die Kirche ist aber nicht nur von einer Medienaffinität geprägt, sondern auch von einer Tradition der Technologiekritik. Von jeher hat man sich lange mit den Chancen und Nachteilen neuer Medien auseinandergesetzt, bevor man begann, diese für sich zu nutzen. Das galt auch für das Medium Internet. Viele der frühen christlichen Internetauftritte entstanden daher nicht von offizieller kirchlicher Seite, sondern durch das Engagement Einzelner. Als das Internet zum Massenmedium wurde, waren sie allerdings häufig mit der Pflege ihrer Seiten überfordert. Und so wurden viele Pionierprojekte wieder eingestellt. In den Jahren nach dem Millenniumswechsel setzte eine Bündelung christlicher Angebote durch den Aufbau der offiziellen Seiten der beiden Volkskirchen ein.
www.ekd.de ist das Portal für alle evangelischen Informationen im Netz. Regelmäßige Pressemitteilungen, Nachrichten und Hintergrundberichte ermöglichen einen umfassenden Einblick in die evangelische Landschaft und die Ökumene.
Zu Anfang trugen diese den internettypischen Kommunikationsformen nicht unbedingt Rechnung, wie Bernd Michael Häse erklärt. Der Pastor und Dozent an der Theologischen Fakultät der Universität Kiel publizierte 2006 seine Dissertation zum Thema Kirche im virtuellen Zeitalter des Internet.
In der Frühzeit der kirchlichen Internetseiten mussten wir schon kirchliche Würdenträger mal darauf hinweisen, dass das Internet nicht unbedingt attraktiv ist dadurch, dass Hirtenworte veröffentlicht werden, sondern dadurch, dass die Schäfchen auf die Hirten reagieren können.
Sie haben E-Mail erhalten.
Internet und diese digitalen Medien machen die Hemmschwellen geringer. Sie machen es mir einfach leichter, in Kontakt zu kommen. Ich muss nicht sofort hier ins Pfarrhaus rennen, sondern ich kann tatsächlich über Internet erstmal Kontakt aufnehmen und da über E-Mail sehr unverbindlich Anfragen stellen. Ich glaube, das hat einen Riesenwert.
Der Theologe und Medienpädagoge Carsten J. Henning ist bei der Deutschen Bischofskonferenz in der Medienarbeit tätig. Tatsächlich scheint die Niedrigschwelligkeit des Mediums Internet viele Kirchendistanzierte wieder in Kontakt mit der Kirche zu bringen. So verzeichnete beispielsweise die Seite www.ekd.de seit 2001 einen stetigen Zuwachs an Aufrufen. Im Juni 2007 wurden erstmals mehr als 1 Million Zugriffe registriert. Neben Informationen gibt es auf kirchlichen Seiten auch zunehmend spirituelle Angebote, wie zum Beispiel SMS-Dienste mit biblischen Versen, virtuelle Andachtsräume, Online-Bibelkreise oder Gottesdienste in Podcast-Form.
Gottpod, der Podcast zum Gottesdienst im ZDF.
Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran.
Auch Beratung und Seelsorge werden im Internet angeboten. Die größere Anonymität bringt viele Kirchen ferne dazu, sich hier Rat zu holen oder sich durch das Annehmen einer anderen Identität einen anderen Blickwinkel zu verschaffen. Allerdings sind im virtuellen Angebot der Kirchen auch klare Grenzen gesetzt.
Christentum ist ja eine sehr personale Religion, die darauf basiert, dass Menschen einander begegnen. Medien können diese Erfahrung, diese Spiritualität nicht ersetzen, aber sie können natürlich Dienste leisten. Es kann eine Fülle von Angeboten geben, die darauf hinführen.
Die Grenze von Kirche Online ist erreicht, wenn es um die Spendung der Sakramente geht. Zwar wurden in Online-Rollenspielen wie zum Beispiel Second Life bereits Taufen und Eheschließungen durchgeführt. Vertreter der Kirchen betonen aber immer wieder, dass Kirche im Internet immer nur Ergänzung zum direkten Kontakt der Menschen in den Gemeinden sein kann. Geht es nach Vorstellung der Kirchenoberen, wird Kirche Online nie zu einer Cyberchurch mutieren. Ob sich diese Vorstellung halten lässt, wird die Zukunft zeigen.
Durch mehr Präsenz im Netz versuchen die Kirchen also, mit den Menschen im Gespräch zu bleiben. Ein Beitrag von Ralf Beider-Kellen war das. Mein Kollege Ralf Müller-Schmidt hat sich vor der Sendung mit Markus Breuer, dem Medienbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland, der mit uns über eine Leitung nach Frankfurt am Main verbunden war, über die Online-Angebote der Evangelischen Kirche unterhalten. Herr Breuer, Sie haben das angesprochen, es gibt da Chatseelsorge, trauernetz.de. Wie grenzen Sie sich eigentlich mit solchen Angeboten ab von der Unmenge an spirituellen und auch esoterischen Angeboten, die im Netz kursieren? Da muss man ja zunächst einmal für Trennschärfe sorgen. Wie machen Sie das überhaupt?
Durch eine klare Absenderkennung. Die Evangelische Kirche in Deutschland und ihre Landeskirchen stehen dafür, dass Glaube und Vernunft ein festes Bündnis bilden, dass die Bindewissenschaften, die eine Verbindung zur Theologie haben, also Psychologie, Soziologie, auch wahrgenommen werden, dass nicht nur das Halleluja seinen Raum hat, sondern auch der Zweifel, der keineswegs als Gegenteil des Glaubens verstanden wird in unserer Theologie, sondern auch als ein Bestandteil des Glaubens.
Aber nochmal ganz konkret angesprochen, wenn ich da einhaken darf. Also Chat-Seelsorge, das ist schon eine Form, wo sich doch vielleicht mancher fragt, ob das die Kommunikation mit dem Pfarrer, mit dem Gemeindepfarrer oder mit anderen Gemeindemitgliedern überhaupt ersetzen kann. Weil auch wenn ich weiß, dass ich da mich sozusagen auf der Domain der Evangelischen Kirche bewege, bleibt doch die Frage, ob im anonymen Raum des Netzes so etwas wie Seelsorge sich überhaupt verwirklichen kann.
Das sind unterschiedliche Ansatzpunkte. Also es gibt das offene Forum, wo Menschen merken, dass sie nicht mit ihrer Situation allein sind. Es gibt die Möglichkeit, einen Chatraum zu finden, in dem man mit dem Gesprächspartner, mit dem Seelsorger zu bestimmten Zeiten allein ist. Und es gibt die dritte Möglichkeit, durch das Internet ermutigt zu werden, auch in einen persönlichen Kontakt zu einem Seelsorger zu treten oder diesen auch vermittelt zu bekommen.
Man kann ja im Internet ganz genau zählen, wie werden denn die Seiten, die Sie anbieten, angenommen von der Community oder der Gemeinde, soll man vielleicht sagen.
Die werden steigend angenommen. Es ist auch klar, dass Communities, je inhaltsbreiter sie sind, denken Sie nur an StudiVZ oder Xing, natürlich größere Zuwachsraten haben, als wenn das auf eine Religionsgemeinschaft fixiert ist. Aber wir sind am Beginn, auch diese Communities aufzubauen und zu erweitern und sind davon überzeugt, dass das auch für unsere Mitglieder und die an dem Inhalt des christlichen Glaubens interessierten Menschen in Deutschland ein gutes Angebot wird.
Der Schriftsteller Martin Mosebach hat in einem viel diskutierten Essay in Bezug auf die katholische Kirche und ihre Abkehr von der römischen Liturgie von einer Häresie der Formlosigkeit gesprochen. Damit meint er auch ganz allgemein, dass sich
generell die Kirchen keinen Gefallen tun, wenn sie auf alte Riten, auf wohl etablierte Konventionen verzichten? Befürchten Sie nicht, dass so etwas auch im Internet Bahn oder durch das Internet Bahn greifen könnte, eine komplette Formlosigkeit und damit Verwässerung der Glaubensinhalte und Praktiken?
Die Gefahr besteht, aber ich denke, dass mit modernen Medien immer zweierlei verbunden ist, nämlich einerseits mutig die Chancen zu nutzen, die geboten sind, und andererseits auch Kriterien zu vermitteln. Das gilt ja nicht nur für die Angebote der Kirche, wie man kritisch mit solchen Angeboten umgeht. Das gilt für den Jugendmedienschutz, genauso für die Formlosigkeit. Aber es gibt Formen der Online-Gemeinschaften, in denen Menschen miteinander im Gespräch sind, sich darüber austauschen, was ihnen das Gebet bedeutet, und sich verabreden, nach einem Chat auch zu beten und in dem Wissen, dass der andere es auch tut, eine Form entwickeln. Es gibt wie im realen Leben gute und überzeugende Angebote und so auch im virtuellen Leben. Ich denke, man darf das eine gegen das andere nicht ausspielen, aber ein Kriterium, dass es sowohl in dem einen als auch in dem anderen Bereich gute und überzeugende und weniger überzeugende Angebote gibt, müssen vermittelt werden.
Ja, die katholische Kirche tut sich traditionellerweise etwas leichter mit visuellen Angeboten. So hat unlängst der Erzbischof von Mailand, Diogini Tettamanzi, einige seiner Reden, seiner Gottesdienste im Internet-Videoportal YouTube angeboten und ausgesprochen viele Anfragen, ausgesprochen viele Besuche bekommen. Können Sie sich sowas auch vorstellen, evangelischer Gottesdienst auf YouTube?
Das kann man sich denken. Wir haben auch in Chrismon Kolumnen von Bischof Huber, die als Audiopodcast eingestellt sind. Von Landesbischöfin Käßmann gibt es das auch. Und die Vielfalt, die katholische Kirche jetzt auf YouTube bieten will, kann sie nur begrenzt bieten, weil die katholische Kirche keine Frauen im Priesteramt, im Bischofsamt oder in kirchenleitender Verantwortung hat. Und an dieser Stelle sind wir weitaus breiter aufgestellt.
Herr Breuer, letzte Frage. Sie haben gesagt, 20% Ihrer Kirchenmitglieder finden sich am Wochenende nur in der Kirche wieder. Machen wir doch mal ein Gedankenexperiment. Wenn Sie die anderen 80% auf Ihr Internetportal bekämen, was würde das insgesamt für die evangelische Kirche bedeuten? 80% Internet-User, Internet-Gläubige gegen 20% Kirchenbesucher.
Das ist eine schöne Vorstellung, dass 80% derer, die zu uns gehören, aber den direkten Kontakt nicht wahrnehmen, im Internet sind. Diese Zahl ist natürlich bei weitem zu hoch. Die 80%, die nicht jeden Sonntag kommen oder nicht die Angebote in der Kirchengemeinde wahrnehmen, haben ja keineswegs vergessen, aus der Kirche auszutreten. Sie sehen ihre Mitgliedschaft auf dem Lohnzettel. Sie treten auch mit ihrer Kollekte oder mit ihrem Bekenntnis im Freundes- und Bekanntenkreis für die evangelische Kirche ein. Und wenn das Internet neben den anderen Medien ein Teil dessen sein kann, welche Themen zu vermitteln sind, also wofür die evangelische Kirche steht, für die Würde des Menschen am Beginn des Lebens genauso wie am Ende und etwas theologisch gesagt, die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen, nämlich nicht allein aus seiner Leistung und deswegen nicht aus seiner Fehlleistung heraus weitergegeben wird, dann ist das ein ganz wichtiger Baustein, der die Ortsgemeinde, die landeskirchliche Ebene, Internet, Fernsehen und Radio miteinander verbinden.
Ralf Müller-Schmidt im Gespräch mit Markus Breuer, dem Medienbeauftragten der evangelischen Kirche in Deutschland. Und jetzt Netzmusik mit Vivian Perkovic.
Breitband. Netzmusik.
Christliche Musik im Internet zu finden, ist überhaupt nicht schwer. Und im Prinzip der christlichen Nächstenliebe gemäß kann man sie auch oft umsonst downloaden. Das, was man hört, sind aber keineswegs nur fromme Knabenchöre. Auf www.christianrockt.de findet man von Gospel bis Death Metal alle möglichen Musikrichtungen. Die amerikanische Christenband Superchick macht Rock.
And give up. Simon says to pack it up. Shot down from all sides. Don't know why I try. So take this and kiss it. Goodbye, won't miss it. I wanna go back to LA. I don't belong, that's what they say. They said don't try to change the world. You're just a girl. So
again. One more time, couldn't keep me down. Last time, leaving what I know. On faith to take on the world and make waves. Still standing, defiant. Little me against the giant. Hell, it wasn't built in a day. Games going long, but I still play.
In der Breitbandnetzmusik Superchick mit Me Against the World. Superchick, so viel wie Superschnitte, sind aber nicht nur Frauen. Seit 7 Jahren macht das gemischte Sextett aus Chicago Musik und hatte damit auch in nicht ausdrücklich christlichen Kreisen Erfolg. Der folgende Titel One Girl Revolution hat es sogar auf den Soundtrack des Films Natürlich Blond geschafft. Naja, kein filmisches Meisterwerk, aber immerhin eine Hollywood-Produktion.
Some people see the revolution, but most only see the girl. I can lose my hard-earned freedom if my fear defines my world. I defend my independence from the critics and the stones. I can find my revolution, I can learn to stand alone.
Die Superchicks mit One Girl Revolution. Den Link zu dieser Band finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.breitband-online.de.
Breitband Besprechung.
Es gibt unzählige Möglichkeiten einzukaufen, entweder in der Shopping Mall am Stadtrand oder Sie gehen in den Bioladen in den Kiez. Man kann aber auch zu Hause bleiben und so gut wie alles online bestellen. Aber wer steckt hinter den Netzangeboten? Wie nachhaltig oder sozial werden die Produkte hergestellt? Welcher Unternehmensphilosophie folgt der Hersteller? Wurden ökologische Aspekte bei der Produktion berücksichtigt? Utopia.de will diese Fragen beantworten. Anfang März gewann das Portal den begehrten Lead Award in der Kategorie Beste Web Community des Jahres. Markus Heidmeier ist bei mir im Studio. Ist Utopia.de denn wirklich so gut?
Ja, ich glaube, Utopia.de ist A, eine gute Idee und B, auch wirklich ein sehr attraktives Online-Portal.
Und wie funktioniert die Seite?
Ja, man kann sich das so vorstellen, Utopia.de ist eine Art Online-Kompass, der uns durch die bunte Warenwelt führen soll. Das heißt, Utopia.de zeigt uns, welcher Unternehmensphilosophie bestimmte Hersteller folgen, ob sie beispielsweise gewisse Sozialstandards auch in Ländern außerhalb der Europäischen Union berücksichtigen bei der Produktion, zeigt uns auch Utopia.de, ob Produkte gewissen ökologischen Aspekten entsprechen. Das heißt, es ist im Ganzen wirklich ein ganz sinnvolles Tool, mit dem man sich, glaube ich, im Netz ganz gut bewegen kann, wenn man auch online einkaufen will. Die Selbstdarstellung von Utopia heißt, vielleicht ist das noch ganz sinnvoll als Erklärung, Utopia ist das Internetportal für strategischen Konsum, das ist das Schlüsselwort in diesem Kontext, für strategischen Konsum und nachhaltigen Lebensstil. Inhaltsgetrieben, informativ, praktisch, realitätsnah und serviceorientiert. Also so möchte Utopia gesehen werden.
Das hört sich natürlich super an. Und wer steckt hinter Utopia? Wer ist die Jury?
Bei utopia.de ist es so, das wird von der Utopia AG betrieben, dieses Online-Portal. Es soll aber auch eine Utopia-Stiftung demnächst geben, die neben dem Betrieb des Portals auch gewährleistet, dass die Idee des strategischen Konsums in der Gesellschaft noch tiefer verankert wird. Was die Jury angeht beim Lead Award, den utopia.de bekommen hat, da steckte ja Spiegel Online dahinter, der Burda Verlag, aber auch die Universität der Künste Berlin oder die Deutsche Telekom beispielsweise.
Also es ist eine gute Sache. Das sind ja hochkarätige Juroren, die das entschieden haben. Aber was ich meinte, ist mehr, wer fällt denn dieses Urteil? Wer guckt sich die einzelnen Seiten an und setzt man sich dann da zusammen, entscheidet gemeinsam, ist das eine gute Seite, ist das eine schlechte Seite und wer macht das?
Ja, dazu muss man vielleicht erstmal erklären, wie utopia.de funktioniert. Also das Kernstück von utopia.de ist der sogenannte Warenkatalog, der Produktguide, so heißt das da auf der Seite. Der Produktguide listet in ganz verschiedenen Kategorien unendlich verschiedene Produkte auf. Also von der Schokoladentafel über Babykleidung, aber auch Häuser bis hin tatsächlich zu Vibratoren und Gleitgelen kann man da so ziemlich alles an Produkten entdecken auf utopia.de. Dann ist es so, dass in einem ersten Schritt diese Waren, die da angeboten werden, nach ganz bestimmten Kategorien ausgezeichnet werden. Es gibt ein Punktesystem, 1 bis 5 Punkte. Da geht es um Nachhaltigkeit, Ökologie, Unternehmensphilosophie, Handhabung und Design der Produkte. Das ist die erste Empfehlungsliste, die es gibt. In einem zweiten Schritt, und das ist, glaube ich, sehr interessant, deswegen ist auch utopia.de als Community ausgezeichnet worden, haben die Mitglieder von utopia.de, die dann Utopisten heißen, und jeder kann Utopist werden, der sich eben da anmeldet auf diesem Online-Portal, haben dann die Chance, diese Produkte selbst einzuschätzen. Das heißt, Verbraucher geben Informationen für Verbraucher. Ich kann dann als User sagen, aha, ich habe diese Babykleidung gekauft, fand sie sehr praktisch, fand sie sehr günstig, fand die Materialität, das Design sehr ansprechend und kann dem dann beispielsweise maximal 5 Punkte geben. Ich glaube, das ist für Verbraucher, also für Konsumenten, ein ganz reizvoller Zugewinn, den man darüber bekommt.
Das heißt also, als Konsument beurteilt man selbst die Sachen, die angeboten werden. Im Prinzip können also wir beide jetzt auch Utopisten werden. Das ist ja eine ganz reizvolle Vorstellung.
Ja, ich glaube, es ist deswegen auch reizvoll, weil natürlich in dieser bunten Warenwelt, in der wir uns ja bewegen, ungeheuer viel Werbung gemacht wird. Und Werbung ja nun nicht gerade dazu erfunden worden ist, tatsächlich ausschließlich nüchtern objektiv über Produkte zu berichten. Das genaue Gegenteil, es werden Emotionen erzeugt. Und hier können Benutzer von Produkten ihr mehr oder weniger nüchternes oder mehr oder weniger objektives Urteil eben in diese Bewertung einfließen lassen. Und ich glaube, das ist eine Alternative zu den klassischen Informationswegen. Man weiß ja auch mittlerweile bedauerlicherweise, dass selbst im Journalismus immer wieder mal sozusagen Werbeinformationen einsickern. Und so haben wir doch die Gewissheit, dass hier einfach nur Verbraucher ihre Erfahrung reproduzieren.
Und wenn wir jetzt nochmal selbst auf die Seite raufgehen, wie funktioniert die? Ist die Navigation gut? Findet man sich leicht zurecht?
Ja, man muss erstmal sagen, dass es wirklich eine ganz schicke Seite ist, die wirklich gut aussieht, die Spaß macht. Man bewegt sich gerne auf der Seite. Sie hat eigentlich alles, was ein modernes Portal bieten muss. Community haben wir schon gesagt. Es gibt einen Blog von Mitgliedern, von Machern. Es gibt beispielsweise auch Videobotschaften von Paten. Axel Mielberg, bekannter Schauspieler, Tatortkommissar unter anderem, kann man hören, wie er in seiner Küche sitzt, sehr sympathisch aussieht, sehr freundlich, aber auch nachdenklich guckt und sagt, wissen Sie, ich bin Utopist geworden, weil ich glaube, dass in unserer Zeit strategischer Konsum einfach notwendig ist. Also es ist alles da, was man braucht. Dann habe ich schon gesagt, dieser Produktguide ist sehr transparent, sehr leicht nachvollziehbar. Die ganze Seite ist im Ganzen auch sehr transparent, das heißt sehr leicht handhabbar, sehr zugänglich, sehr übersichtlich. Macht Spaß, sich da zu bewegen.
Okay, das ist doch ein guter Überblick. Ja, für wen ist eigentlich utopia.de gedacht?
Ja, utopia.de ist ja auch ein großer Begriff. Utopia finde ich ein bisschen schwierig, wenn in der wahren Welt mit solchen Begriffen hantiert wird. Utopia.de richtet sich an Luxusökos. So habe ich es zumindest in einem Blog gelesen. Also Idee von Utopia ist Öko-Luxus für Luxusökos. Diese Gruppe, diese Zielgruppe heißt mittlerweile auch LOHAS. Das steht für Lifestyle of Heels and Sustainability, also Lebensstil im Sinne von Nachhaltigkeit und Gesundheit. Das ist eine Gruppe, die Soziologen so auf etwa 20% der Gesellschaft qualifizieren, besser verdient, sehr gut ausgebildet, politisch, aber mit einem Bewusstsein bei Konsum. Und natürlich ist da auch die Gefahr vorhanden, dass so ein Portal das Gewissen beruhigt. Man kann jetzt auf einmal mit dem guten Gefühl einkaufen, ja doch nur unbedenkliche Waren zu finden. Und ob das tatsächlich alles ist, wage ich doch zu bezweifeln. Ich glaube, strategischer Konsum ist schon sehr wichtig in einer materialistischen Welt, aber es ist nur eine Facette eines bewussten Lebens. Und ich glaube, es gibt sehr viel, was darüber hinausgeht. Das sollte man nicht ganz vergessen, wenn man sich auf utopia.de umsieht.
Markus Heidmeier war das. Er hat für uns die Seite utopia.de getestet, die einen Überblick verschafft über Waren, die man kaufen soll oder Waren, von denen man besser die Finger lässt.
Breitband, Medien und Meinungen.
Letzte Journalisten ausgewiesen. Als letzte ausländische Journalisten haben die chinesischen Behörden die beiden deutschen Korrespondenten Georg Blume und Christin Kupfer aus Tibet ausgewiesen. Mit der Ausweisung der deutschen Journalisten hat China sein Ziel erreicht, alle internationalen Beobachter aus der Unruheregion zu entfernen. Ein ranghoher Funktionär drohte mit dem Entzug der Aufenthaltsgenehmigung in China, berichtete Blume telefonisch der deutschen Presseagentur dpa in Peking. In 30 Fällen seien Journalisten bisher in China in ihrer Arbeit behindert worden, meldet der Club der Auslandspresse in China. Auch in der tibetischen Hauptstadt Lhasa sei es zu Einschränkungen gekommen. Dass ausländische Journalisten sich frei in China bewegen dürfen, war eine der wenigen positiven Entwicklungen im Vorfeld der Olympischen Spiele. Doch darüber habe sich die chinesische Regierung angesichts der Proteste in Tibet hinweggesetzt, kritisiert Reporter ohne Grenzen. Sämtliche Medien seien unter Kontrolle der Kommunistischen Partei oder der Behörden. Einige Untergrundpublikationen würden meist von Mönchen erstellt und zirkulierten heimlich. Auf der jährlichen Rangliste von Reporter ohne Grenzen zur Lage der Pressefreiheit weltweit rangiert China auf Platz 163 von 169 Ländern. Punktekartei für Internetsünder. Der illegale Download von Musik aus dem Netz soll mit einer Sperre des Internetzugangs auf Zeit bestraft werden. Das forderte Edgar Berger, Deutschlandchef des Musikriesen Sony BMG, in einem Interview mit dem Magazin Wirtschaftswoche. Nach dem Vorbild der Flensburger Verkehrssünderdatei sollten diejenigen, die beim illegalen Download von Musik aus dem Internet erwischt würden, in eine Punktekartei aufgenommen werden. Für viele Nutzer sei dies eine sehr hohe Strafe. Umfragen zeigten, dass 70% der Nutzer nach einer ersten Verwarnung damit aufhören würden. In 2 bis 3 Jahren, sagte Berger, könne damit das Gröbste überstanden sein und der Markt wieder wachsen. Sony BMG erzielte im Jahr 2007 das beste Ergebnis seit 2000. Seitdem war der Markt um 40% eingebrochen. Ohrfeige für den Schnüffelstaat. Speichern ja, verwenden nur bedingt. So lautet das salomonische Urteil des Bundesverfassungsgerichts in einem Eilbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung. Die seit Jahresbeginn geltende Bestimmung, dass Telekommunikationsunternehmen die Verbindungsdaten aus Festnetz- und Handyanschlüssen speichern müssen, bleibt allerdings bestehen. Ihre Verwendung sei jedoch bis zu einer endgültigen Entscheidung des Gerichts nur zulässig, wenn eine im Einzelfall schwerwiegende Straftat vorliege. Einen Datenabruf bei anderen Straftaten, wie etwa dem illegalen Herunterladen von Musik oder Filmen, schlossen die Richter vorerst aus. Das verfassungsrechtliche Risiko der Verwendung der Daten sei mit der Eilentscheidung erheblich eingeschränkt worden, erklärte der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar.
Medien und Meinungen heute zusammengestellt von Nicolas Hansen. Und jetzt wieder Vivian Perkovic.
Breitband. Netzmusik.
Dass christliche Musik sehr vielfältig ist, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Hier zum Beweis etwas, das man kaum für möglich hält. Christliche Hip-Hop-Musik. Die fromme Variante von dicken Karren, halbnackten Frauen und Drogen kommt von Rapper John Rubin aus Ohio. Let's see what we come up with. Watch me elevate that next level. The grandfather of Lot shot and gave birth to several lyrical particles, releasing articles and evidence. Now the vacancy you see is filled with residents. Elements I contain that have not yet been explained. Yo, I invent this new twist to keep your interest in our reign. Heavenly powers I shower the nation with a revelation. John Rubin's giving them Christ for the X generation. My plan to rock the microphone and stand in demand. Throughout the underground, yo, I stand with mic in hand, delivering them lyrics for the weak and the wise, and welcoming y'all to the next enterprise. Yo, a little of that, then a little of this. After it's all said and done, let's see what we come up with. A little of that, then a little of this. After it's all said and done, let's see what we come up with. Understand this, I choose to dismiss the whackness. The fact is, I practice fatness to be exact with verbs and nouns. Reacts to them sounds that drowns obscene mediocrity, which equals no creativity. Now the people of our process might enjoy this mess, but the untrained ear, it's always easy to impress. Oh yes, I search my mental until I construct they vibe. Now within that mental realm, only the strong survive. Yo, it's verbs and nouns running them tracks with vocals. When I'm up to bat, I wake up the town locals with a mind full of quotes and phrases. So check it, see, we represent hip-hop and our mind will reflect it. See, I love hip-hop, but of course first comes Christ. Now when you mix the two, then you get twice of what you bargained for. Never been before, well let's explore. 12-inch epic, give these cats a little bit more,
Da-da-da-da-da. than out of room sensation. Right about now, taking time for my crew identification to showcase. Bringing out like an allergic reaction. Itching and scratching, but yo, my flavor satisfaction. The clapping of hands, the snapping of neck bones. The reaction of heads when we clutch microphones. Cause I keep the vibe though, and of course I keep it interesting. I bring that type of sound that makes your ear thank you for listening. So listen, because you're in for a big surprise. See, many heads will hear us, but few will realize. Keep your eyes on the future, which is more than meets the eye. And go and tell your crew the showcase has arrived.
Christliche Musik war das in der Breitbandnetzmusik. Der Rapper heißt John Ruben und ist sehr fleißig. Er hat in den vergangenen 7 Jahren 6 Alben veröffentlicht. Der rothaarige Christ rappt gegen die profanen Seiten des Lebens, ist aber dabei ein Glück nicht nur gutgläubig naiv, sondern auch mal sarkastisch. Auch seine Songs kann man auf der christlichen Musikseite christianrockt.de herunterladen. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage breitband-online.de.
Space. Tonight's the only night this night would take place. No time to waste, let's not worry about time. Stop the clock, it's fine, keep it at 9. I'm in the mood to not just do the typical. I'm in the mood to not just follow the ritual. Even at the risk of being dissed, the face of ridicule. Pessimists be dismissed, there's no room for the cynical. Cause nowadays music's too political. And maybe just a bit too predictable. The repetition, repetition. Repetition. Man, I'm just kidding, or am I? I'll leave that for you to decide. Ha, take it back like counterclockwise, no surprise. It's just that good old-fashioned horseplay passion to keep the party cracking. Move, if you wanna come get it, just move. Go ahead, turn it up and move. Just raise the volume, you know what to do. Hey, you just move, if you wanna come get it, just move. Go ahead, turn it up and move. Just raise the volume. Frolicking through your metropolitan with some new ideas for my peers to wallow in. But what I brought to the table was hard to swallow in. You don't have a mind of your own and are only following. Aw, man, please don't call me conservative. God creates, man just perverts it. Even though I know I'm far from perfect, I exercise my right to be creative when I word it. Observe from a distance, come inside if you're inclined. Feel the surge of the elements combined. Jumpstart the system with unearthly wisdom. More advanced than liberal thinking, yet older than tradition. Sound nice? If not, check your sound device. I think turning it up is sound advice. Ha, that's right, go ahead, turn it up in. Yeah, go ahead, turn it up in. If you wanna go get it, just move. Go ahead, turn it up in. Just raise the volume.
Move von John Ruben, das war's dann mit christlichen Klängen in der Netzmusik. Gleich geht's hier weiter mit deutscher, ganz weltlicher Musik.
Breitband, Porträt.
Der Ego-Shooter Resident Evil ist ihr Lieblingsspiel. Sie hatte die Idee zu dem Mittelalter-Game Assassin's Creed. Die Kanadierin Jade Raymond ist ein Star der Game-Szene. Normalerweise kriegt man die Entwickler dieser rasant wachsenden, milliardenschweren Unterhaltungsindustrie kaum noch zu Gesicht. Vanya Budde hat Jade Raymond in Berlin getroffen.
Hi everyone, who am I? It's me.
Jade Raymond ist kein pickliger Computerwurm mit Hornbrille, der nächtens inmitten leerer Pizzaschachteln und Kabelknäuel einsam das neueste Spiel programmiert. Die Kanadierin eurasischer Abstammung ist Anfang 30, ihr dunkles, schulterlanges Haar glänzt im Scheinwerferlicht, ihre großen, grün-braunen Augen leuchten und die Männer im Publikum liegen ihr zu Füßen und wispern süß, wenn die Schöne wie jüngst in Berlin einen Vortrag über die Zukunft der Games-Industrie hält.
In order to make video games,
damit Videospiele ihr wirkliches Potenzial entfalten können, müssen wir damit beginnen, echte Geschichten zu erzählen. Wir brauchen Videospiele mit einer Botschaft und nicht einen Haufen herumspringender Typen oder Action, die von der Story losgelöst ist.
Ein Eine echte Geschichte wollte Raymond auch mit Assassin's Creed erzählen. Die bislang aufwendigste Produktion von Ubisoft führt den Spieler auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Zusammen mit Designern, Drehbuchschreibern und Grafikern hat Raymond Bücher über die Kreuzzüge gewälzt, Filme geguckt und Ideen gesammelt. Das ist für sie die schönste und kreativste Zeit, wenn ein neues Spiel entsteht. Auch die Bücher ihres Lieblingsautors Thomas Pynchon seien in Assassin's Creed mit eingeflossen. 300 Leute haben dann 4 Jahre an der Entwicklung des Blockbusters gearbeitet, in dem der Player in die Rolle eines Auftragskillers schlüpft. Der meuchelt allerdings in einer friedenstiftenden Mission des historischen Assassinenordens nur Übeltäter und Finsterlinge.
The Holy Land. 12 centuries after the birth of Christ.
Ubisoft vermarktet Assassin's Creed als Computerspiel der neuen Generation. Tatsächlich innovativ und reichlich komplex ist die Steuerung. Auch die Persönlichkeit der Hauptfigur, in dessen Rolle der Spieler schlüpft, sei differenzierter als bislang üblich, sagt Jade Raymond, und schwärmt im Interview begeistert von all den verschiedenen Waffen, die dieser Alter ihr nutzen kann, um seine Opfer aus dem Weg zu räumen.
Master the art of the kill. Assassin's Creed.
Auf die Frage, ob Gewalt nötig sei, um auf dem heiß umkämpften Spielemarkt erfolgreich zu sein, antwortet Jade Raymond ausweichend.
Gewalt in Computerspielen ist derzeit ein großes Thema in den Medien. Früher war es die Heavy-Metal-Musik, die angeblich gewalttätig machte und des Teufels war. Heute sind es Computerspiele. Aber verglichen zum Beispiel mit Actionfilmen sind sie weniger gewaltverherrlichend. Und sie werden von den Indizierungsstellen stärker kontrolliert. Wenn ein Spiel erst ab 18 freigegeben ist, dann ist es eben nichts für Kinder.
Jade Raymond selbst spielte als Kind Pong auf dem Computer ihres Cousins. Sie war 14, als sie das erste Videospiel sah, und schon damals stand für sie fest, dass sie so etwas selber entwickeln will. Also meldete sie sich als einziges Mädchen in einem Computerkurs an. Ganze Sommerferien in ihrer Heimatstadt Montreal verbrachte sie am Bildschirm. Bis heute spielt sie auch in ihrer Freizeit so oft wie möglich.
Spielen ist eine menschliche Eigenschaft. Spiele stellen die Regeln des Lebens als Puzzle dar. Und da Computerspiele interaktiv sind, kann man sich darin kreativ einbringen, sich klug fühlen und Erfolgserlebnisse haben.
Jade Raymond studierte Computerwissenschaften und begann für Sony Videospiele zu schreiben. Sie begeistert sich für die Schönheit des Programmierens, wenn aus Zahlen Bilder werden und aus Tastenbefehlen Bewegungen. Ihr Lieblingsspiel ist Resident Evil 4, in dem sie blutige Jagd auf Zombies macht. Solche Ego-Shooter soll Robert Steinhäuser intensiv gespielt haben, bevor er 2002 in einem Erfurter Gymnasium 11 Menschen tötete. Glaubt sie, dass solche Spiele Amokläufer zu ihren Taten mit anstiften können?
I don't know.
Jade Raymond ist smart, hat sich aber offensichtlich mit solchen Fragen nicht viel beschäftigt. Dabei ist sie Mitglied in einer Organisation namens Love, die Gewalt aus dem Leben von Kindern fernhalten will. Computerspiele werden in Zukunft eine immer größere Rolle spielen, sagt Raymond. Auch in Deutschland wächst die Spielergemeinde. Schon jetzt wird mit den Games 1 Milliarde Euro jährlich umgesetzt. Kulturstaatsminister Bernd Neumann will Computerspiele nun in den Rang eines Kulturgutes erheben und Preise in Höhe von mehreren 100.000 Euro ausloben für Videogames, die qualitativ hochwertig sind und gesellschaftlich erwünscht. Ob blutrünstiger Ego-Shooter oder pädagogisch wertvoll, für Jade Raymond haben alle Computerspiele etwas gemeinsam. Etwas, das ihrem Siegeszug rund um den Globus zugrunde liegt.
Es hat auch diese Seite, wie beim Lesen eines großartigen Romans. Wenn du total einbezogen wirst in dieses andere Universum, wenn man nur noch an diese Geschichte denkt und an die Charaktere. All das kann man in einem Videospiel auch haben, nur dass man daran teilnimmt. Du fühlst dich wirklich wie in einer anderen Welt und nimmst eine Auszeit vom wirklichen Leben.
Die Spieleentwicklerin Jade Raymond im Breitbandporträt von Vanya Budde. Und jetzt der dritte und letzte Teil der Netzmusik mit Vivian Perkovic.
Breitband. Netzmusik.
Aniko hat ungarische Vorfahren und ihre Musik erinnert ein bisschen an Annette Louisan, hauchig, zart und ehrlich. In der Breitbandnetzmusik Aniko und meine Musik. Aniko schreibt ihre Songs so, wie Vögel fliegen, also ganz selbstverständlich und ohne zu fragen, wie das eigentlich geht. Die junge Frau ist in der DDR groß geworden und lebt mittlerweile in Köln. Für ihr Debütalbum hat sie alles selbst in die Hand genommen, Studio gemietet, Musiker und Techniker gebucht und sich dann ein halbes Jahr lang Zeit gelassen. Herausgekommen ist ein romantisch-melancholisches Album, dafür sucht Aniko jetzt noch eine Plattenfirma. Bis sie eine gefunden hat, kann man ihre Musik aber auf der Musikplattform MySpace hören.
Was ist mit der Zeit geschehen? Sie bleibt mir ständig stehen, ohne dich. Die Nacht sollte längst vergehen, doch die Sonne ist nicht zu sehen. Ohne dich. Zeit heilt doch alle Wunden und nun ist sie selber krank. Und ich lieg hier mit ihr auf der Wartebank. Ich hoffe, du kommst noch heute und mit dir das Licht, denn der Morgen kommt sonst sicher nicht. Nicht zu drehen ohne dich. Und so oft ich mich nach all den Farben sehn, sie sind nicht halb so schön ohne dich. Ich halte Fotos von dir in meiner Hand und male deinen Namen mit Leuchtschrift an die Wand. Kannst du mich lösen aus meinem starren Grau? Du mich umarmen, denn ich sitze schon seit Tagen ohne dich. Ohne dich. Willst du mit mir den Traum weiter träumen, die Zweifel ausräumen aus dem alten Regal und einfach neue Bäume pflanzen?
Ohne dich von Aniko. Den Link zu ihrer MySpace-Seite finden Sie auf unserer Homepage breitband-online.de. Vielen Dank, Vivian Perkovic, für die Netzmusik.
Breitband. Blockspiel.
Sie können unter der Rubrik Blockspiel auf unserer Seite eigene Beiträge hochladen. Reportagen, Kommentare, Klangkunst, was auch immer. Jede Woche wird dann einer der eingereichten Beiträge hier in der Sendung ausgestrahlt. In dieser Woche haben wir uns für 1684 entschieden. Heute von den Hörspielmachern Satte Katze aus Dresden.
1684. In den Mündern Europas faulen die Zähne vor sich hin. Und sie schmerzen. Dem Gepeinigten bleiben zwei Möglichkeiten. Entweder er lässt den Schmerz walten, oder er sucht einen Barbier oder Schmied auf, denn gelernte Zahnärzte gibt es erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Entscheidet er sich für Letzteres, wird er auf einem Stuhl festgebunden, dann fällt der Fachmann mit diversen Zangen und Brecheisen über ihn her. Und nur die wenigsten konnten sich hierbei eine Betäubung mit Haschischrauch, Opium oder Bilsenkraut leisten. Zu den Folgen so einer Behandlung zählten ausgerenkte und verletzte Kiefer, Gehirnerschütterungen, durch Abgleiten der Zangen verursachte Augenschäden oder eine durchstoßene Scheidewand zwischen Mund- und Nasenhöhle.
Na Ludwig, magst du noch eine Praline?
Auch Ludwig der 14. wurde von einer derartig unangenehmen Zahnbehandlung heimgesucht. Mit 40 Jahren litt der König, dem eine Vorliebe für süßes Naschwerk nachgesagt wurde, an einem Kieferabszess.
Na Ludwig, magst du noch eine Praline?
Anfangs klagte er nur über Zahnschmerzen. Doch die damals herrschende Lehrmeinung war, dass es keinen gefährlicheren Krankheitsherd im Körper als die Zähne gebe. Bei seiner Majestät dem König müssten demnach alle Zähne vorsorglich entfernt werden, solange sie gesund waren, um potenzielle gesundheitliche Gefahren abzuhalten.
Na Ludwig?
Die Ärzte wollten den Zahn ziehen, stellten sich jedoch so ungeschickt an, dass sie bei dieser Zahnbehandlung dem König einen Teil des Kieferhöhlenbodens herausrissen.
Willst du noch eine Praline?
Der Knochen in der Umgebung des Loches war so kariös, dass sich daraus eine übel riechende, jauchige Flüssigkeit ergoss. Daraufhin wurde der König mit einem eigens angefertigten Brenneisen behandelt. 14 Mal wurde es in einer ersten Sitzung angesetzt, in einer zweiten noch weitere 3 Mal. Die Ärzte erwarteten, dass das Zahnfleisch über dem angegriffenen Knochen zuwachsen und keine Nahrungsmittel vom Mund in die Nase gelangen würden. Doch die Hoffnungen seiner Leibärzte erfüllten sich in keiner Weise. Ludwig der 14. hatte fortan eine permanente Mund-Nasen-Höhlenöffnung, so dass ihm beim Essen die Suppe oder Getränke in großen Mengen wie eine Fontäne aus der Nase herausliefen. In dem Zwischenraum sammelten sich Speisereste, die den Atem des Souverän bestialisch stinken ließen. Bei der Extraktion der Unterkieferzähne kam es zusätzlich noch zu einer Unterkieferfraktur, unter der er lange zu leiden hatte. Ferner soll ihm zur besseren Atmung und gegen das Schnarchen das Zäpfchen abgeschnitten worden sein. Schon mit 34 Jahren war sein linker Oberkiefer zahnlos. Kurz vor seinem Tod hatte er unter Qualen auch seinen letzten Zahn verloren.
Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Alexander Dost, einer der Macher von 1684. Was interessiert Sie an derartigen menschlichen Befindlichkeiten?
Ja, mein Interesse liegt vor allen Dingen darin, die Person hinter dieser historischen Figur sozusagen zu suchen. Ludwig war damals 46 Jahre, er befand sich auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere. Und wir wollten mit dem Stück eine Art historischen Schaukasten sozusagen machen, diesen Meister zur Selbstdarstellung sozusagen die Aspekte beleuchten, die im Hintergrund stehen und die wirtschaftlichen und militärischen Erfolg sozusagen ein bisschen ausblenden und ihn als Mensch betrachten.
Ja, das kriegt ja dadurch auch eine gewisse tragikomische Seite. Interessieren Sie grundsätzlich solche Stoffe? Machen Sie andere Sachen auch in dieser Richtung?
Das ist jetzt eher Zufall gewesen. Also, weil Sie das jetzt ansprachen mit der Tragikomik, es ist natürlich nicht ernst gemeint. Also man soll natürlich auch ein bisschen schmunzeln können, weil ja, wie gesagt, auf der einen Seite Ludwig militärisch, wirtschaftlich sehr erfolgreich gewesen ist und andererseits für diesen Erfolg persönlich auch sehr kämpfen musste durch die Zahnschmerzen.
Okay, und beschäftigen Sie sich auch noch mit anderen historischen Figuren oder ist das eine Serie oder wie kann man das einordnen, das Stück?
Also die Static Katze macht eigentlich sehr viele unterschiedliche Hörspiele, Features und andere akustische Sachen und das ist weder eine Serie noch beschäftigen wir uns vornehmlich mit historischen Stoffen. Das ist eher durch Zufall gekommen. Also das Interesse für Ludwig war da, für diese Person hinter diesem historischen Mythos.
Müssen wir kurz erklären, was ist die Satte Katze?
Die Satte Katze ist eine Hörspielschmiede aus Dresden und es gibt seit 2000 und wir haben ja in den verschiedensten Hörspiel- und Feature-Bereichen schon herumgestöbert und wollen eben alle möglichen Genres bedienen und unser Markenzeichen ist die Vielfalt.
Das ist ein richtig kommerzielles Unternehmen, was Sie da betreiben. Sie verkaufen Ihre Stücke.
Das ist kein kommerzielles Unternehmen. Das ist ein Hobby, was inzwischen über 7 Jahre schon andauert und was von uns mit recht viel Spaß an der Sache betrieben wird.
Und wer sind die Abnehmer von diesen Stücken? Also wie gehen Sie damit um?
Also es ist nicht so, dass wir jetzt einen regelmäßigen Output an Stücken haben. Also es entstehen Ideen zu verschiedenen Sachen. Also das kann eine Reportage sein, das kann ein klassisches Hörspiel sein oder ein Feature oder jetzt wie der Ludwig so eine Art Featurette, was so zwischen dem Hörspiel und dem Feature steht. Und Freunde hören das, Leute, die im Internet unsere Webseite betrachten zum Beispiel oder eben die anderen Blogspieler.
Okay, dann sagen Sie nochmal die Adresse Ihrer Website. Vielleicht geht jemand anders auch nochmal drauf.
Ja, unsere Webseite heißt www.satte-katze.de und wir freuen uns natürlich, wenn die gut besucht wird. Man kann dort auch viele Stücke anhören von uns und auch noch andere Informationen über die Macher von Satte Katze erfahren.
Besten Dank, das war Alexander Dost, der Macher von 1684, unserem Blogspiel der Woche im Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Herzlichen Dank und tschüss.
Ich danke sehr, tschüss.
Das war Breitband vom 22. März. Am Mikrofon war Thomas Jedicke. Nach den 15 Uhr Nachrichten geht es hier weiter mit der Deutschlandrundfahrt. Heute aus Rosenheim in Bayern.
Ein altes Haus ohne Dach, ein verwilderter Garten. Das Wasser ist kalt und der Zucker ist aus. Ich hab keinen Appetit und keine Lust zu packen. Ich bleibe. Ein warmer Wind weht zu mir herüber, ein vertrauter Duft nach brennendem Holz und ich spüre etwas in mir glühen. Eine Sehnsucht bewegt mich und lockt mich raus. Die Sonne ist stark und blendet mich. Die Luft ist mild und sanft. Und ich höre, wie eine Stimme zu mir spricht. Sie sagt mir, es ist Zeit zu gehen. Das Leben kommt mit der Bewegung. Sagt mir, es ist Zeit zu gehen. Schritt für Schritt kannst du Abschied nehmen. Ohne Dach, mit verwildertem Garten. Manchmal besuche ich den vergangenen Raum und in mir die Stille, stille Bewegung. Ich lebe. Ein warmer Wind weht zu mir herüber, ein vertrauter Duft
und lockt mich raus. Die Sonne ist stark und blendet mich. Die Luft ist mild und sanft. Und ich höre, wie eine Stimme zu mir spricht. Sie sagt mir, es ist Zeit zu gehen.
Ohne Dach.